Ich wollte zusammen ein Wort sagen, dass das Neue Testament zur Betrachtung stellen, und zwar schlagen wir den Philippus, den Philipperbrief auf, Philipper Kapitel 2. Philipper 2, Vers 2. Da heißt es, so erfüllt meine Freude, dass ihr einerlei gesinnt seid, dieselbe Liebe haben, einmütig eines Sinnes. Ich darf vielleicht noch einmal lesen. So erfüllt meine Freude, dass ihr einerlei gesinnt seid, dieselbe Liebe haben, einmütig eines Sinnes. Wenn wir eine solche Schriftstelle überhaupt betrachten, dann kann sie wohl, wie ich meine und davon ausgehen darf, allein ausgelegt werden im Zusammenhang des gesamten Briefes selbst. Einen solchen Satz, den wir hier verlesen haben, schreibt der Apostel an die Philipper. Die Gläubigen zu Philippi hatten ein außerordentlich gutes Zeugnis. Und dieses gute Zeugnis wurde bei ihnen bereits zu Anfang gefunden. Sie hatten, wie es in Kapitel 1, Vers 5 zu lesen ist, dem Evangelium vom ersten Tag Teilnahme entgegengebracht. Das waren Gläubige von Konstanz. Das waren keine solchen, die dauernd rüber und nüber geschleudert haben, sondern jene, die da in Christo gegründet waren, weil sie sein wollten. Und darum war die sichtbare, darum war die bleibende, darum war die wirkende und wirksame Liebe eine ganz große Freude für den Heidenapostel Paulus. Und darum war der Apostel zugleich auch sehr, sehr mit den Philippern verbunden. Zunächst wollen wir aus den Behörden etwas lernen. Das geht voraus. Wenn ich rede jetzt von mir, jetzt meinen alten Menschen frage, das darf ich doch, mit wem ich es am liebsten zu tun habe, dann ist es völlig klar, gar nicht so gerne mit Bösen und eigenwilligen Kindern Gottes, sondern mit solchen, die ein gewisses Maß an Liebe Christi wiedergeben, zusammen zu sein. Jawohl, ich darf sagen, mit solchen bin ich sehr gerne zusammen. Weil diese, mit denen ich so gerne zusammen sein will, in meinen Augen nicht so gottlos sind. Darf man den Gläubigen als gottlos bezeichnen? Nun, wir lassen diese Aussage jetzt einmal bis nachher, bis später so im Raum stehen. Wir kommen dann noch später darauf. Warum bin ich mit dem einen viel lieber in Gemeinschaft als mit dem anderen? Nun, deshalb, weil ich eigenwillige Gotteskinder mit ihrer sündlichen Art tragen muss. Und die lieben Gläubigen brauche ich nicht zu tragen, weil sie mit ihrer lieben Art mir selbst keine Last sind. Ich habe ja eingangs gesagt, wenn ich meinen alten Menschen frage, ja, mit den Philippern, da kann niemand Zank und Streit, Dissonanzen und Differenzen erhalten. Etwa wegen Rechthaberei, was wir ja heute bei den Gläubigen so viel finden. Wir finden wenig Schrifterkenntnis, das heißt Gotteserkenntnis, aber viel, viel Rechthaberei. Und wie diese Teufeleien alle heißen mögen. Liebe und Frieden waren das Zeugnis dieser Heiligen zu Philippi. Eigentlich ein schönes Zeugnis. Nicht wahr? Auch hatten diese Gläubigen zu Philippi vom ersten Tag an dem Evangelium Teilnahme entgegengebracht. Sie hatten es getan, sich aufgeopfert, als ob es genau und nur ihre Sache sei. Da war Hingebung durch die Liebe Christi allen sichtbar geworden. Und wir müssen sagen, wie bitte, können denn nicht auch rechthaberische Gläubige solches tun, sich fürs Evangelium völlig einsetzen? Da müssen wir sagen, ja. Und da müssen wir fragen, warum erwähnt denn das dann der Apostel Paulus, wenn das sowieso alle können? Er erwähnt es deshalb, weil die beiden Quellen, die Quellen dieser beiden Gruppen, jener Erretteten ganz und gar unterschiedlich sind. Paulus erwähnt die Teilnahme am Evangelium deshalb, weil der Antrieb des Evangeliums aus der Liebe Christi herauskam. Und darauf kommt es an. Weder aus einer Vereinsmalerei noch aus einer Freimaurerloge, sondern aus der Liebe Christi. Und daran kranken oder gesunden die Gemeinden heute auch noch. Da hat sich bis heute nichts verändert. Auf der anderen Seite sehen wir, dass Aktivität aus der falschen Quelle für den Herrn, wie auch für Menschen, letztlich kein Zeugnis ist. Das müssen wir hier auch begeben. Denn dem Apostel trieb es an die, zu der Gruppe hin, zu der Gemeinde, mit der er herzlichst verbunden sein konnte, die jenes Evangelium aus der Liebe Christi heraus entwickelten und taten. Eine Tätigkeit im Wandel der Liebe Jesu ist letztlich für alle sichtbar, auch für die Gottlosen, die ja durchs Evangelium gewonnen werden sollen zum ewigen Leben. Und die Frucht ist bleibend, weil es eine wirksame Liebe Gottes in Menschen ist, die bei der Bekehrung Gestalt gewinnt. Eine solche Liebe der Philipper, bei der man die Quelle ihrer Herkömmlichkeit erkennen konnte, wirkte ganz große Freude im Herzen des Apostels. Ja, wenn wir jetzt unseren alten Menschen fragen, dann lieben wir solche am meisten, die auch uns Liebe entgegenbringen. Aber genau das ist Menschen, und die Bibel sagt sogar Sünderliebe. Denn also sagt Gottes Wort durch den Evangelisten Lukas, Kapitel 6, Vers 32, denn auch die Sünder lieben, die sie lieben. Unsere Liebe zueinander ist nicht gegründet darauf, dass man uns lieben würde, sondern sie gründet sich differenziert aus den Quellen, wo der andere heraus das Werk des Evangeliums tut. Das ist ein Unterschied. Der Jesus, der liebt alle gleich. Das sind Finsternislügen. Wenn jemand gesagt bekäme, in seinem Herzen, der Jesus hätte ihn nicht so lieb wie andere, das gibt's überhaupt nicht. Das wäre ein Herabziehen der Gottesliebe in unsere Menschenliebe. Die ist unserem Herrn nicht eigen. Ob sie aus Rechthaberei oder aus Liebe Gottes das Evangelium unterstützen. Der Jesus liebt sie alle gleich. Seine Gottesliebe jedenfalls ist ohne Schranken. Unsere hat viele. Ich kenne die Meinung am besten. Hoffentlich kennst du sie auch. Aber es wäre bitter, wenn wir unsere Liebesschranken kennen würden, ohne sie zu beseitigen. Bei Bahnübergängen dürfen wir sie nicht beseitigen, aber in unseren Herzen schon. Da gehören sie nicht hinein. Was würden wir sagen, wenn wir eine solche Schranke mitten durchs Wohnzimmer aufrichten würden? Da gehört sie nicht herein. So gehört auch innerhalb der Liebe Christi keine Schranke aufgebaut zu den Kindern des Lichts. Ist es denn etwa gleich, völlig gleich, woraus wir den Herrn als Kinder Gottes dienen? Ist es dann egal, aus welcher Quelle wir dem Herrn Jesus dienen? Und da müssen wir ganz laut Nein sagen. Zwar erweist uns der Herr Jesus seine Liebe uneingeschränkt, egal wie wir handeln und aus welcher Quelle wir ihm dienen. Der Lohn in der Ewigkeit wird jedoch einmal danach gegeben werden, aus welcher Quelle wir dem Herrn gedient haben. Jetzt kommen wir schon näher. Aus welcher Quelle wir auf dieser Erde hier dem Herrn Jesus dienten. Denn irgendwann ist das für uns Vergangenheit, dieses Erdenleben und damit auch der Dienst dem Herrn gegenüber am Evangelium, der frohen Botschaft. Dem Bilde Christi gleich zu sein, ist, wenn wir aus der Quelle der Liebe Jesu gelebt und gewandelt sind. In anderen Quellen kannst du Christus nicht gleich werden, weil Christus gar nicht darin ist. Die Frage also für uns ist, ob wir das alles, was wir tun, für den Herrn auch aus Liebe zu Jesus tun. Jene aber, die aus der Quelle des Eigenwillens dem Evangelium dienen, haben sich in diesem Punkte, in diesem Punkte von der Brille Gottes gelöst und sind in das eigene Quellwasser übergewechselt. Und dieses Maß, ich rede jetzt nicht von anderen Dingen, sondern nur um dieses Maß, worin wir uns von der Quelle des Herrn gelöst haben, ist man zugleich auch los von Gott. Denn wir schöpfen ja dann nicht mehr aus dem Wesen Christi, sondern aus einem anderen. Darum eingangs die Bezeichnung gottlos. Ein wenig gottlos sind wir wohl alle. Und zwar in den ganzen Gebieten, wo wir Christus noch nicht gleich sind. Da sind wir noch los von ihm. Sind noch wilde. Verwildert, das sagt auch Paulus, in der Beziehung zu diesem Gewächs, zu diesem Baum. Was in dieser Definition absolut stimmt, lassen wir es also bestehen. Der Heidenapostel Paulus war aber nicht fleischlich, als er die Liebe der Philipper suchte und sein Herz dabei in große Freude geriet. Das könnten wir nicht sagen. Des Apostels Freude war in der Teilnahme, also am Evangelium, jener Gläubigen, von der hier geredet ist, die richtige Quelle zu erkennen, und das versetzte sein Herz in große Freude. Dass er solche fand, deren Herzen nur aus der Quelle schöpfte. Aber wisst ihr, eine vollkommene Gemeinde gibt es nicht. Deshalb sagt der Apostel, wir wollen noch einmal zum Vers 2 zurückgehen, da sagt er, erfüllet meine Freude. Also war sie noch nicht voll. In Philippi war die Freude des Apostels noch nicht voll. Das ist klar. Da war noch etwas, noch ein Punkt nicht in Ordnung in der Gemeinde zu Philippi. In der Beziehung der Freude des Apostels. In dieser Gemeinde fehlte nur noch eines, um die Freude des Apostels, wie es hier heißt, zu erfüllen. Der so erfüllt. Das heißt, die Freude voll macht. Krönen. Das fehlte. Und was war das? Das war die Einmütigkeit aller Geschwister. So, jetzt wissen wir. Das war die Einmütigkeit aller Geschwister. In Philippi. Und überall dort, wo diese Einmütigkeit bei Gläubigen, damals wie heute, fehlt, da wird um ein gewisses Maß noch, ich sage noch, aus anderen Quellen geschöpft und gelebt. Jawohl, in Philippi, der vorbildlichen Gemeinde, waren einige wenige, die schöpften anders. Eine örtliche Gemeinde ist überdies nur so mächtig im Geiste Gottes, wie ihre praktische Einmütigkeit vorhanden ist. Deswegen ermahnt dieser Apostel in Kapitel 4, Vers 2, Kapitel 4, Vers 2, zwei Schwestern. Das waren zwei liebe Schwestern. Und genau die, bei uns mag es etwas anderes sein, mögen es vielleicht Brüder oder Brüder und Schwestern, aber hier waren es mal zwei Schwestern. Wir wollen das mal so im Raum stehen lassen, wie es hier heißt. Diese beiden Schwestern verhinderten das Vollmaß und die Krönung der Freude des Apostel Paulus. Und wie viel mehr mag geradezu heute in den Gemeinden die Freude unseres Herrn verdorben werden dadurch, in Ermangelung einerlei gesinnt zu sein. Und diese, die vom Wort her der Ermahnung bedürfen, die leben meist in einer Scheinwelt. Das ist ja auch der Grund, weshalb sie anders schöpfen. Sie können sich nicht dem Geiste der Gemeinschaft anpassen, sondern haben ein gewisses Extra. Sie kommen sich oft als Gläubige selbst noch darin geistlich vor. Sie kommen sich wahr und heilig vor. Diese Ermahnung des Apostels im Briefe damals und die Worte Gottes dieses Briefes heute an uns lautete, festzustehen in einem Geiste und mit einer Seele mitzukämpfen, mit dem Glauben des Evangeliums, Kapitel 1, Vers 27. Oh, wenn das Echtheit ist, dann bleiben die Wirkungen des Geistes Gottes in einer Gemeinde, in einer Gemeinschaft nicht im Stern stecken. Es darf wohl gesagt werden, dass dieser Brief hier des Apostels auch an uns geschrieben ist. Überdies glauben wir, dass die darin enthaltenen Ermahnungen uns nötiger sind als den Gläubigen zu Philippi damals. Das ist meine feste Überzeugung. Wie sieht es heute in der Gemeinde Jesu und in den Häusern der Gläubigen aus? Betreffs der hier erwähnten Einmütigkeit. Würden wir alle heute mehr Worte aus der rechten Quelle der Liebe Christi reden, dann wäre auch die Frucht am Nächsten und an den Geschwistern im Herrn sichtbar gewaltig größer. Das eine bedingt das andere. Das würde nie hell hier sein, wenn es keine Sonne gäbe. Aber es ist darum hell, weil es eine Sonne gibt. Eines bedingt das andere. Wir leben darum, weil wir einen lebendigen Gott haben. Würde es keinen lebendigen Gott geben, würden wir auch nicht leben. Eines bedingt das andere. Sobald wir nicht genügend Worte der Liebe selbst bringen, bedienen wir uns oft der Worte von Gleichgültigkeit einer zum anderen. Oder manchmal auch Worte von Zwietracht, wie hier bei den beiden Schwestern. Und manchmal sogar Worte des Streites. Eines wollen wir erkennen, dass eine Gemeinde ein Teil des Leibes Christi darstellt und dass das Einzelverhalten den Segenszustand auch einer ganzen Gemeinschaft prägt. Dabei kommt Gottes Wort zu dem Satz, zu dem Grundsatz, dass ein wenig Sauerteig die ganze Masse durchsäuert. Aber dann werden wir aufgefordert, den Sauerteig auszukehren. Bitte. Nicht das andere. Das möchten wir auch welche. Die Bibel redet aber nur von Sauerteig auswählen. Sind wir im Sinne Christi, ein jeder für sich, einerlei gesinnt? Seine Frage an uns, die Gottes Wort heute an uns richtet. Nun, wenn andere dich in deiner Rede hören, jeder von uns hat ein gewisses Urteilsvermögen über den Nächsten. Auch dann, wenn man den Mund verschlossen hält. Aber ein gewisses Beurteilungsvermögen, ob es jetzt richtig ist oder nicht, ist eine andere Sache. Ob es halb richtig oder dreiviertel oder 99% ist eine andere Sache. Aber jeder Mensch hat über seinen Nächsten ein gewisses Maß an Beurteilungsvermögen. Wenn andere dich hören in deiner Rede, vernehmen sie dann aus deinem Munde viel mehr Gutes oder viel mehr Böses am Nächsten. Wäre jemand in unserer Mitte geneigt, zu sagen, wir hätten solche Ermahnungen nicht mehr nötig, ich möchte mit denen dann nach der Stunde sprechen. Das soll mich anfangen. Wenn wir aber schuldig sind, ist die hier vorgestellte Liebe immer und eben nicht unser Teil, dann bedienen wir uns eben zugleich auch noch anderer Quellen zugleich. Das ist bitter. Es ist in unseren Tagen eine gemeindliche Existenz, Frage, ob wir mit einer Seele mitkämpfen, wie wir das gelesen haben, in Kapitel 1, 27 zitiert. Aber welch eine Verantwortung obliegt doch jedem Einzelnen in einer Gemeinde. Und wie sehr, sehr bemüht sich da der Feind, das sind aber keine Bemühungen der Liebe. Wie sehr bemüht sich da der Feind, die gottgewollte Einmütigkeit durch heuchlerische Halbwahrheiten in der Gemeinde Jesu zu zerstören. Gräben, ja tiefe Schluchten in die Herzen anderer und auch eigener Herzen zu ziehen. Sollen wir da als im Auftrage Satans mitzustehen? Nein. Wir haben den Auftrag, über Gräben, über Schluchten Rücken der Liebe zu hören. Und das ist die hier erwähnte Liebe Jesu. Nun ist die Frage, bist du ein Schluchtenbauer oder ein Brückenbauer der Liebe? Wenn du Gräben und Gruben grabst, die Bibel sagt dann, dass du selbst wer anderen eine Grube gräbst. Und wenn wir nicht danach tun, ist eben diese Jesus-Liebe nicht in uns. Das ist ganz einfach. Wir halten uns vielleicht dafür, dass es so ist, aber die Frage ist, ob es so ist in den Augen des Herrn. dass wir doch einerlei gesinnt sein möchten. Und darin erfreuen wir das Herz unseres Herrn Jesus. Nicht durch irgendwelche Akrobatenstücke, sondern das ist der Auftrag Jesu an uns. Dieselbe Liebe habend heißt doch die Liebe Jesu besitzen. Hast du sie? Das ist für uns das Vorspiel. Warum nur kommt das Wort Einmütigkeit mit riesigem Abstand so oft in der Apostelgeschichte vor? War für mich eine Frage. Und die Bibel antwortet uns schon in der Heiligen Schrift, nur wir müssen diese Antworten oft zusammentragen. Wir finden sie unter anderem zunächst in Kapitel 1, 14, Kapitel 2, 4, 46, Kapitel 4, 24, Kapitel 5, Vers 12 und Kapitel 15, Vers 25. Das mag wohl daran liegen, dass die ersten Jünger des Herrn abhängig von Christus wandelten und sich mehr von seinem Geiste leiten ließen, mehr von seinem Worte leiten ließen. Und das war es, was sie genau eines Sinnes sein ließen. Viel Sinn, viel Ehre in der Gemeinde Jesu. Wer also an andere Quellen anzapft, steht nicht unter der Führung des Heiligen Geistes. Es bedarf aber der Gnade, sich von Gott richtig lieben zu lassen, wie der Herr das will und möchte. Da muss man drum bitten. Indem wir die Einmütigkeit besitzen und darin die Liebe Gottes dann auch zu anderen bringen können. Wir gehen mit diesem Thema des jetzt Gehörten ins Alte Testament. Und zwar in den Psalm 133. Nur ein ganz kurzes Stück, was wir jetzt lesen. 133, Vers 1. Und lassen das dann aufgeschlagen, weil wir dann zum Vers 2 noch kommen. Da heißt es, siehe, wie gut und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. In diesem Vers die Einträchtigkeit dahin erwähnt wird, wenn wir so beieinander wohnen. Lieblich wird es geheißen. Warum? Weil es der Wille Gottes ist. Weil das mit der Quelle Gottes verbunden ist. Weshalb dann nur in Vers 2, wie das köstliche Salböl auf dem Haupte, das herabfließt auf den Bart, Aarons, auf den Saum seiner Kleider. Warum wird der Bart des Aaron erwähnt? Geschwister, das sind Lieblichkeiten des Wortes, wie wir gleich sehen werden. Herrlichkeiten der Heiligen Schrift. Oh, dass der Herr mit uns durch die rechte Quelle zu ihm führt. Wenn wir das Lebensbild des Aaron besehen, er war ja der hohe Priester in Israel, dann war der Aaron gar nicht immer in der Einmüdigkeit mit Mose. Also ich kann es nicht finden. Und seine Liebe, die Liebe Aarons, die wird an keiner Stelle der Heiligen Schrift überhaupt nur erwähnt. Nun, die Einmüdigkeit und die Liebe von Vers 1 wird mit der Aussage von Vers 2 verglichen, wo es heißt, wie. Der Vers 1 wird also verglichen im Vers 2, wie das Öl. Die Lieblichkeit zeigt hier das Öl. Das Öl ist in Gottes Wort das Bild des Heiligen Geistes. So wie die Lieblichkeit des Herrn die Einträchtigkeit unter Brüdern wirkt, so ist die Wirksamkeit des Geistes wie das Öl, welches auf dem Haupte herabfließt, auf den Bart Aarons, bis zum Saum seiner Kleidung. Der Aaron hat damals einen Bart getragen. Das an sich die ganze Erklärung. Und über diesen Bart ist es geflossen vom Kopf herab. Er war ein Gesalbter, dieser hohe Priester. Wie weit floss es? Wir kommen immer näher. Bis zum Saum der hohen priesterlichen Kleidung. Geschwister, warum wird in der Bibel in Gottes Wort der Saum seines Kleides erwähnt? Handelte es sich um eine besondere Schneiderarbeit mit guten Kreuzstichen oder wie das auch heißen mag? Nein, absolut nicht. Aber wir müssen wissen, warum es erwähnt wird. Wir schlagen dazu 2. Mose 28, den Vers 33, auf der uns jetzt Schlüssel wird. 2. Mose 28, Vers 33, da heißt es, und an seinem Saume, jetzt kommt's, mache, Granat, Äpfel von blauem und roten Purpur und Karmesin an seinem Saum ringsum und Schellen von Gold zwischen ihnen ringsum. Das heißt, die Lieblichkeit von Vers 1 geht bis zum Saum. Bis zum Saum unseres Gewandes. Was war am Saum? Granatäpfel, das ist die Frucht. Und die Schellen von Gold, das war das Zeugnis, der Klang, reines Gold. Dieses Öl durch den Geist Gottes werden wir zur Fruchtbarkeit geführt. Der Grundsatz der Fruchtbarkeit ist die Lieblichkeit oder die Liebe des Christen. Wo denn es nicht über diese Liebe geht, da geht es durch andere Quellen. Frucht für den Herrn können wir nur durch den Geist Gottes bringen. Wodurch wir aber durch die Schellen hier wirklich für den Herrn Jesus auch ein echtes Zeugnis sein dürfen. Der Jesus hat uns zu einem königlichen Priestertum gemacht, sagt Petrus. Und dann erfüllt sich die Frucht des Geistes in Galater. In Galater, Kapitel 5, Vers 2. In Galater 5, Vers 2 werden 9 Dinge aufgezählt. Da heißt es, was die Frucht des Geistes ist, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. 9 heißt in der Zahnsymbolik Frucht. Durch den Heiligen Geist zeigen die ersten drei, das ist Liebe, Freude, Friede, die ersten drei die Gemeinschaft und den Umgang mit Gott. Die nächsten drei die Gemeinschaft gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Und die letzten drei gegenüber der Welt. Das alles kann jedoch nur geschehen, wenn wir zuvor einmütig dieselbe Liebe haben und eines Sinnes geworden sind. Ist dies in uns nicht der Fall, dann behindern wir Gottes Werk. Wir mögen es, wir wollen das zwar nicht, aber wir behindern es, weil wir auf andere Quellen zurückgreifen. Vielleicht greifen wir darum auf andere Quellen zurück, weil wir so wenig an der Quelle des Herrn liegen. Dann braucht der Mensch Ersatz. Aber gerade wenn wir durch andere Quellen uns nähren lassen, verleugnen wir die Quelle aller Quellen. Bete eifrig darum, dass der Herr dich allein nur von ihm, von Christus abhängig macht und abhängig hält. Dann, nur dann, vermagst du zugleich die Liebe Gottes im Sinne dieses Wortes auch weiterzugeben. Amen.